vor, ja, 100, 150 Jahren die Menschen sich auch nicht vorstellen konnten, dass man Aufzüge ohne Operator sozusagen bedienen kann.
Dieser Technologie, dem automatisierten Fahrsystem, wird nicht verziehen, wenn das einen Fehler macht. Dem Menschen wird verziehen, dass es einen Fehler gibt.
Wenn man die Technologie erklärt und wenn man auch vor allem die Mehrwerte aufzeigt, können Mobilität ermöglichen für Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen kein Auto besitzen oder fahren können und trotzdem mobil sein möchten. Dieser Mehrwert wird allen sehr schnell klar.
Willkommen bei Fokus Zukunft, einem Format unseres Podcasts Innovation Leben. Ich bin Tanja Jovanovic und ich habe heute Markus Zwick von INJO und unseren Bayern Innovativ-Experten für vernetzte Mobilität Nikolai Harnisch zu Gast. Gemeinsam beleuchten wir das Thema autonomes Fahren. Stellen Sie sich mal eine Welt vor, in der Sie schnell und entspannt mit autonomen Shuttles zur Arbeit kommen und nicht mehr gestresst von hohen Verkehrsaufkommen und verspäteten Zügen in den Tag starten müssen. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein oder gar nach Zukunftsmusik. Vielleicht nicht mehr lange, denn so könnte die Zukunft klingen.
Zukunftsmusik.
Michael beginnt seinen Arbeitstag mit einem Spaziergang durch seine Wohngegend, während er auf sein persönliches Shuttle wartet. Am Ende der Straße erscheint ein schlankes, leises Fahrzeug ohne Lenkrad oder Pedale. Michael steigt ein, begrüßt von einem sanften blauen Licht und einer angenehmen leisen Musik, die sich seiner Stimmung anpasst. Die Türen schließen sich und das Shuttle setzt sich sanft in Bewegung. Auf dem transparenten Display vor ihm erscheinen seine Tagesordnung und ein kurzes Briefing für das erste Meeting des Tages, während das Fahrzeug autonom durch die Straßen fährt. Der Verkehr fließt, ohne Staus oder das Hupen genervter Fahrer. Als das Shuttle sich seinem Büro nähert, schaltet das Display eine Karte mit den verfügbaren Drop-Off-Zonen und den schnellsten Wegen zu Michaels Arbeitsplatz ein. Das Fahrzeug wählt automatisch den effizientesten Pfad basierend auf Echtzeitverkehrsdaten und Michaels Zeitplan und informiert ihn, dass er 5 Minuten vor dem geplanten Meeting ankommen wird.
Eine ganz schön spannende Vorstellung, die wir da gehört haben. Ich bin heute Morgen selbst vom Nürnberger Hauptbahnhof zu unserem Büro gefahren mit der fahrerlosen U-Bahn. Und das ist ja schon ein sich autonomes Fahren, zumindest in meiner Auffassung. Markus, was meinst du? Ist deine fahrerlose U-Bahn schon autonomes Fahren?
Ich würde sagen, und das hast du auch heute Morgen miterleben dürfen, das ist autonomes Fahren. Und übrigens funktioniert das auch schon seit Jahren oder schon seit Jahrzehnten sehr, sehr zuverlässig. Vom Automatisierungsgrad, da gibt es ja verschiedene Stufen von 1 bis 5. Das wird dann Nico, glaube ich, gleich noch ausführlicher erklären. Würde ich sagen, das ist die Stufe 4. Stufe 4 bedeutet, diese U-Bahn fährt immer zu bestimmten Bedingungen. Also diese U-Bahn, die kann ja nicht überall fahren. Die fährt nur in Nürnberg zu bestimmten Betriebsbedingungen und mit bestimmten Voraussetzungen. Das heißt, die Automatisierungstechnik auch von außen, von der Infrastruktur unterstützt da. Und diese U-Bahn, die kann ja nicht auf einmal nach München durchfahren, beziehungsweise noch besser nach Rom oder nach Neapel. Das funktioniert nicht. Das heißt, sie kann nur in einem bestimmten Gebiet fahren und dann spricht man von Level 4 automatisierten Fahren.
Gut, also Level 4, das heißt, du hast schon gerade die Zahl 4 angesprochen. Es gibt ja aber noch 1, 2, 3 davor. Nico, lass uns die kurz von Markus angesprochenen Level kurz veranschaulichen.
Fokus Technologie.
Also Level 1 bedeutet ja assistiertes Fahren und Level 2 ist ja schon dann teilautomatisiertes Fahren. Welche Kriterien werden denn jeweils erfüllt und worin besteht der genaue Unterschied?
Genau, also wie du gesagt hast, es gibt insgesamt 5 Level, beziehungsweise 6, wenn man das Level 0, also überhaupt keine Automatisierung mit einbezieht. Genau, Level 1, assistiertes Fahren, das sind so Dinge zum Beispiel wie der Tempomat. Da kann man so als Merksatz sich dazu denken, da brauche ich die Pedale nicht, ne? Da sind meine Füße frei, feet off sozusagen. Level 2 ist dann so etwas wie ein Spurhalteassistent zum Beispiel. Das heißt, da muss ich theoretisch meine Hände auch nicht mehr involvieren. Deswegen könnte man da auch sagen, hands off sozusagen. Und das ist dann das teilautomatisierte Fahren. Und Level 3 ist dann schon das hochautomatisierte Fahren. Und da fängt dann so langsam sozusagen die Verantwortlichkeit an, sich vom Fahrer zum Fahrzeug zu bewegen. Ja? Also bei Level 3 kann das Fahrzeug unter bestimmten Bedingungen die Kontrolle übernehmen. Man braucht aber immer den Fahrer als Rückfallebene. Das gibt es jetzt schon in bestimmten Modellen von Mercedes, BMW zum Beispiel, Staupilot bis 60 km/h. Da könnte man dann theoretisch, wenn das System, das Assistenzsystem die Kontrolle übernimmt, in der Zeit auch die Aufmerksamkeit vom Verkehr abwenden. Also Eyes off sozusagen. Das wäre Level 3. Man hat aber immer die Rückfallebene Fahrer.
Okay, wunderbar. Du hast ja gerade die perfekten Leitsätze genannt, also Feet off, Hands off, Eyes off. Markus, du beschäftigst dich ja mit dem vierten Level in deiner Firma. Kannst du uns kurz was dazu erzählen, was du da genau machst?
Wir entwickeln kleine elektrifizierte Leichtbaufahrzeuge, die in dieser Level-Klassifizierung Level 4 fahren. Das heißt, das sind kleine Robotaxis, die die erste, letzte Meile überbrücken sollen und in unserem Ansatz nur in einem bestimmten Gebiet fahren. Und da sind die dann zugelassen, da kennen wir alles und da dürfen wir dann entsprechend automatisiert fahren.
Also ähnlich wie unsere fahrerlose U-Bahn, die du auch vorhin kurz erläutert hast.
Ja, genau. Nur eben auf der Straße. Und wir sagen jetzt nicht, dass wir überall jetzt diese kleinen Fahrzeuge zur Verkehrsoptimierung benötigen. Aber wir glauben, dass unsere Fahrzeuge dann automatisiert hervorragend den bestehenden öffentlichen Nahverkehr ergänzen. Also Tanja, ich hole dich zu Hause ab und bring dich dann zur fahrerlosen U-Bahn in Nürnberg. Und da steigst du dann ein und wirst dann entsprechend die weiteren Strecken überbrücken.
Also einfach auch sicherzustellen, dass der Mensch von A nach B kommt, individuell und in Echtzeit und auch nicht mehr, sage ich mal, die Kontrolle über das Auto haben muss, sondern das Auto fährt mich autonom irgendwo hin, erleichtert mir quasi das Erlebnis der Mobilität, richtig?
Ja, genau. Und ich würde noch einen Schritt weitergehen. Wenn unser Systemansatz funktioniert, dann benötigst du überhaupt nicht mehr ein Auto zu besitzen. Beziehungsweise wir helfen Menschen, mobil zu bleiben, die noch keinen Führerschein haben, die keinen Führerschein mehr haben, die zeitweise nicht Auto fahren können. Und dafür ist unser Fahrzeug gedacht.
Du bist ja in der Entwicklung dran, also das Produkt an sich herzustellen auch. Wie sicher ist denn generell autonomes Fahren derzeit in Deutschland und ist es überhaupt erlaubt?
Ja, es ist erlaubt. Es gibt ja auch schon seit Jahren Testfelder. Man muss entsprechend Auflagen erfüllen. Das heißt, von der TÜV-DEKRA-Zertifizierung bis hin zur Anmeldung beim Kraftfahrtbundesamt muss man entsprechende Stufen durchgehen. Das ist ein doch schon aufwendiger Prozess. Und wie man das eben in Deutschland so macht, sind wir da sehr, sehr gut durchorganisiert, was natürlich auch ein entsprechender Aufwand für die Unternehmen bedeutet. Dadurch wird aber auch sichergestellt, dass diese immer noch Demonstrations- oder Testfelder sehr sicher sind. Und mir persönlich sind auch keine zum Beispiel Unfälle oder Ähnliches bekannt.
Das heißt, wir bewegen uns derzeit noch im Testumfeld und es gibt mit Sicherheit auch ganz viele Kommunen und Unternehmen, die hier gut zusammenarbeiten. Also nehme ich jetzt mal an. Nico, du hast da bestimmt mehr Infos, denn du leitest ja den Bereich vernetzte Mobilität.
Fokus Trend.
Wie machen das die Kommunen beziehungsweise auch in Zusammenarbeit mit den Unternehmen? Gibt es bereits Use Cases, die du teilen könntest?
Ja, einige, also vor allem tatsächlich auch bei uns in Bayern. Es gibt in einigen Regionen, ländlichen Regionen, so ähnlich wie es der Markus ja auch skizziert hat, Pilotbetriebe. Der erste war in Bad Birnbach. Es gibt auch einen Betrieb in Oberfranken im Rahmen des SMO-Shuttle-Modell im Region Oberfranken-Projekts. Tatsächlich ist der Landkreis Kelheim mit seinen Projekten Kelride, SafeStream das größte zusammenhängende Streckengebiet für automatisiertes Fahren in Europa. Also würde man auch nicht vermuten, dass Kelheim tatsächlich so eine Referenz auch wirklich in der Mobilitätsbranche ist. Genau, also da laufen schon seit einiger Zeit Projekte und wie du schon angedeutet hast, das sind in der Regel dann Pilot- bzw. Forschungsprojekte, in denen kommunale Partner mit Technologiepartnern, mit Forschungspartnern zusammenarbeiten. Was es noch nicht gibt, ist tatsächlich ein Regelbetrieb, sondern das sind aktuell noch geförderte Pilotprojekte, die ja auch einen gewissen Forschungscharakter haben. Also da wird noch ganz viel einerseits an der Fahrzeugentwicklung, an der Sensorik, an den Geschäftsmodellen, an der Nutzerakzeptanz geforscht, Und im Rahmen dessen, im Rahmen dieser Forschungsprojekte gibt es einen Pilotbetrieb, aber wie gesagt, ein Regelbetrieb, ein sozusagen stabiles, funktionierendes Geschäftsmodell, zum Beispiel im Rahmen des ÖPNV, gibt es noch nicht.
Du hast gerade ein sehr wichtiges Stichwort genannt, nämlich Nutzerakzeptanz. Wie sieht es denn auf der Seite der BürgerInnen aus? Also gibt es hier eine Akzeptanz für das Thema? Werden diese Testfelder überhaupt angenommen oder gibt es da Nachfragen? Habt ihr da irgendein Gespür dafür, wie es da aussieht?
Also die meisten dieser Projekte machen irgendeine Form von Begleitforschung. Und die kommen eigentlich alle zu dem Ergebnis, wenn man die Technologie erklärt und wenn man auch vor allem die Mehrwerte aufzeigt, also wie es der Markus gerade geschildert hat. Wir können Mobilität ermöglichen, A, in Gebieten, wo aus wirtschaftlichen Gründen kein ÖPNV vorhanden ist oder für Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen kein Auto besitzen oder fahren können und trotzdem mobil sein möchten. Dieser Mehrwert ist, glaube ich, wird allen sehr schnell klar. Und dementsprechend sind die alle, das zeigen auch Umfragen, zum Beispiel von Bitkom, sind die meisten Menschen der Technologie erstmal zugewandt. Ich habe neulich auf einer Konferenz auch den schönen Vergleich gesehen oder gehört, dass vor 100, 150 Jahren die Menschen sich auch nicht vorstellen konnten, dass man Aufzüge ohne Operator sozusagen bedienen kann. Und heute spricht darüber keiner oder keiner würde sich die Frage stellen, ob der Aufzug jetzt funktioniert oder nicht. Wichtiger, glaube ich, ist am Ende des Tages tatsächlich die Servicequalität. Also aktuell fahren wir in diesen Projekten mit sehr geringen Geschwindigkeiten, sodass das aktuell noch keine alternative Mobilitätsoption ist. Wenn wir irgendwann in eine Situation kommen, wo die Geschwindigkeiten und die Verlässlichkeit des Services so hoch ist, dass es wirklich einen Mehrwert für die Menschen erzeugt, dann werden die automatisch dazu übergehen, diesen Service auch zu nutzen. Aber am Ende scheitert es dann an der Frage der Servicequalität. Ist es eine attraktive Option? Ist es vielleicht sogar eine attraktivere Option als mein PKW? Und das ist, denke ich, der Schlüssel.
Die derzeitigen Projekte, die sind ja auch teilweise schon 2, 3, 4 Jahre alt. Und wenn man sich in der Förderlandschaft auskennt, dann weiß man, dass solche Förderprojekte auch 2, 3 Jahre Vorlauf haben. Das heißt, die haben einen gewissen Stand, wo es eigentlich darum geht, immer noch so eine Art technische Beweisführung durchzuführen, ob und wie automatisiertes Fahren am besten funktioniert. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es eleganter funktioniert. Man sieht es ja auch schon an den Beispielen, was in San Francisco passiert, also wo Waymo und Cruise schon einen Regelbetrieb durchführen. Da ist dann tatsächlich auch kein Sicherheitsfahrer mehr in den Fahrzeugen. Was die Kollegen da gerne verschweigen, ist, dass jedes Fahrzeug von Minimum 1 bis 2 Leuten zu 24 Stunden in einer Zentrale überwacht wird. Also ganz ohne Überwachung wird das noch nicht durchgeführt. Aber dieser Regelbetrieb, der wird schon angenommen. Und die Menschen haben sehr, sehr schnell Zutrauen zur Technologie. Das heißt, wenn du mal 2, 3 Minuten mit so einem Fahrzeug fährst, auf einmal stellt sich eine Sicherheit automatisch ein. Und nach der zweiten Fahrt wirst du die Diskussion, die wir hier jetzt gerade führen, überhaupt gar nicht mehr verstehen. Also es gibt Kollegen, die sagen, die in China leben und solche Services regelmäßig nutzen, die sagen schon, lass mich in Ruhe. Ich muss dir jetzt nicht mehr einen Film schicken oder sowas. Es ist langweilig. Es funktioniert einfach. Und trotzdem sind wir eben immer noch, und das weltweit, nicht nur in Deutschland, in dieser technischen Beweisführung, funktioniert die Technologie zu 100% zuverlässig. Dieser Technologie, dem automatisierten Fahrsystem, wird nicht verziehen, wenn das einen Fehler macht. Dem Menschen wird verziehen, dass es einen Fehler gibt, wenn mal was passieren sollte. Der Automatisierungstechnik nicht. Das heißt, wir müssen sehr, sehr viel sicherer und besser sein als ein menschlicher Fahrer.
Und da sind wir ja durchaus dabei, eben in diesen Testfeldern alle möglichen Fehlerquellen ausfindig zu machen und auch auszubügeln. Das ist das eine auf jeden Fall, diese Technologie sicher zu machen und damit auch die Akzeptanz erhöht wird. Der Mehrwert wurde ja auch gerade schon genannt. Was mich noch interessiert, wie sieht es denn aus für Unternehmen? Also bieten sich da Chancen für Unternehmen, die auch gerade ihr Geschäftsmodell transformieren müssen oder die eben sagen, autonomes Fahren klingt als Technologie spannend. Ich baue ja aber nach wie vor ein Produkt auch darum herum. Gibt es da Chancen, da einzusteigen, da aktiv zu werden?
Worüber wir vielleicht noch nicht so viel gesprochen haben, ist das, was bedeutet dieses Level 4 genau? Und Markus hat es ja schon angedeutet, das bedeutet zum einen, ich brauche ein oder ich operiere in einem festgelegten Betriebsgebiet. Die zweite Neuerung oder der zweite Aspekt, der bei Level 4 zum Tragen kommt, ist das Thema der technischen Aufsicht. Das heißt, ich kann ein Level 4 Service, eine Flotte, wenn man so möchte, nur betreiben, wenn ich so etwas wie einen Leitstand gleichzeitig installiere, der jederzeit Zugriff auf die Fahrzeuge hat, beziehungsweise die Steuerung übernehmen kann, wenn ein Fahrzeug nicht weiter weiß. Was ich damit sagen will, ist, es entstehen ganz neue Ökosysteme in diesem Bereich, ja, weil es ist zum Beispiel noch nicht final ausdefiniert, wie sieht so ein Arbeitsplatz dieser technischen Aufsicht aus? Wie sieht denn eine Busstation der Zukunft aus? Ja, wie funktioniert das Lademanagement? Wie funktioniert die Nutzerinteraktion, sage ich mal? Also da ist vieles noch offen. Da tun sich, wie gesagt, auch ganz neue Ökosysteme auf. Also im Bereich von Level 4, da sprechen wir halt vor allem tatsächlich mit Verkehrsbetrieben, mit Mobility-as-a-Service-Providern. Und da ergeben sich Chancen, ja, weil da ist, wie gesagt, noch ein Level-Playing-Field sozusagen in einigen Bereichen, das man bespielen könnte.
Also auch Chancen für neue Berufsgruppen und neue Geschäftsmodelle, in die man da auch jetzt aktiv reingehen kann und sollte. Markus, du bist ja schon drin. Hast du Tipps für Unternehmen, die sagen, das interessiert mich, das Thema?
Ach Gott, also das Feld ist so groß. Wenn wir in die Zukunft schauen, in die ganz ferne Zukunft, wird ja schon drüber gesprochen, dass die Fahrzeuge eine eigene Identität haben und sich selbst organisieren. Das wird noch sehr, sehr lange dauern, vielleicht sogar hoffentlich. Bis dahin gibt es tatsächlich zahlreiche Geschäftsmöglichkeiten, die aus der Notwendigkeit der Automatisierung einfach kommen. Also das geht ja bei notwendigen Kartendienstleistungen, also Erzeugung von hochauflösenden Karten, die dann der Automatisierungstechnik zur Verfügung gestellt werden. Da geht es los. Dann haben wir die ganze Telekommunikationsseite. Dann haben wir das, was der Nico angesprochen hat, diese Flottenmanagement-Ebene. Jedes Fahrzeug oder jede Flotte muss entsprechend koordiniert werden, kontrolliert werden, bis hin zu, und da wird man den Menschen noch eine ganze Zeit lang nicht rausbringen, der Service der Fahrzeuge, der muss ja auch durchgeführt werden. Das heißt, diese Automatisierung, die führt nicht zwangsweise zu weniger Menschen in diesem Mobilitätskreislauf. Ich glaube aber, dass durch diese Automatisierungstechnik viel bessere und flexiblere Transportleistungen und auch bezahlbare Transportleistungen realisiert werden können. Trotzdem braucht es dazu, auch wenn wir hier über Automatisierung reden, braucht es da sehr große, ich nenne es mal menschliche Unterstützung, dass dieses System überhaupt funktioniert. Und da wird es dann zum Beispiel der Mensch, der sitzt ja dann in dem Fahrzeug da drin und dann darf der ja auch entsprechend beschäftigt werden, weil dem wird es ja vielleicht langweilig. Das heißt, diese komplette Marketing- und sonstige Anbindungstechnik, die wird da viel stärker jetzt noch Einzug halten in den Transport. Und da glaube ich, da kann man sich wirklich, da gibt es Felder, die ich noch nicht selbst überreise, was man da alles machen kann. Jetzt kommt noch viel stärker das Thema künstliche Intelligenz mit rein. Unfassbare Bewegung, was da passiert aus dem vormaligen, langweiligen, ich steige halt ins Auto und ärgere mich, dass ich im Stau stehe, zu ich werde jetzt gefahren und habe dann auch vielleicht viel mehr Zeit zur Verfügung, die ich auch hoffentlich sinnvoller nutzen kann.
Du bietest mir die perfekte Brücke für meine Frage zum Schluss.
Die Frage zum Schluss.
Du sagtest ja gerade, der Übergang vom langweiligen Gefahrenwerden im Stau stehen bis hin zu dem Szenario, wo mich ein Auto zu Hause abholt, in Echtzeit sicher ans Ziel bringt und ich eigentlich über nichts mehr nachdenken muss. Wann wird dieses autonome Fahren normal? Wann kann ich damit rechnen? Habt ihr so eine grobe Einschätzung?
Also, um nochmal auf die Levels zurückzukommen, vieles, was wir unter Level 2, Level 3, teilweise auch Level 4 jetzt besprochen haben, existiert ja schon. Was momentan out of scope ist, worüber ehrlich gesagt niemand ernsthaft redet, ist Level 5. Also die Vorstellung, ich steige morgen ins Auto und fahre hin, wo immer ich möchte, zum Gardasee nach Neapel, was Markus vorhin gesagt hatte. Das ist aktuell out of scope, weil wir immer von diesen bestimmten Betriebsgebieten sprechen oder definierten Betriebsgebieten. Wann das skaliert sozusagen, da sind wir, glaube ich, nicht so weit weg. Also ich glaube, da sprechen wir von einem Zeitraum von 2 bis 5 Jahren, bis wir größerflächige Level 4 Services sehen werden.
Danke. Markus, was meinst du? Gehst du mit Nico oder hast du eine andere Meinung?
Nein, gar nicht. Also ich hätte genau das Gleiche so formuliert. Level 5 fahren, das wird noch etwas länger dauern. dieses beschriebene Level 4 fahren. Man hat eine Zulassung und fährt auch nur in einem bestimmten bekannten Gebiet zu bestimmten Bedingungen. Das kann sehr fix gehen und ich würde behaupten, das geht auch jetzt schon. Ist aber langweilig, um das etwas zu provozieren, weil dann wirst du langsam fahren. Und dann sind wir wieder anfangs bei was der Nico gesagt hat. Man muss ja auch einen entsprechenden Service-Level darstellen. Das heißt beim automatisierten Fahren vor allen Dingen auch Geschwindigkeit. In diesen kleineren, begrenzten Gebieten muß ich aber auch nicht 70 fahren oder 100 Stundenkilometer. Da reicht ja eine Geschwindigkeit von 30 bis 50 Stundenkilometer. Dann bin ich ja schon mehr als doppelt so schnell wie die Durchschnittsgeschwindigkeit, die man in einer normalen deutschen Großstadt hat. Das heißt, ich glaube, technisch beherrscht man das jetzt schon. Wir sind aber, wie gesagt, immer noch in der Beweisführung, dass das auch zu 100% immer funktioniert.
Wenn ich noch ergänzen darf, weil es klingt jetzt so, okay, der Traum von Level 5 ist erstmal unerreichbar. Ich glaube, vieles von dem, was wir eingangs besprochen hatten, also diese positiven Effekte, die das Ganze haben wird auf, ja, sag ich mal, Integration neuer Nutzergruppen, auch die günstigeres Preisangebot machen zu können, beziehungsweise die Wirtschaftlichkeit auch im ÖPNV zu gewährleisten, das können wir alles mit Level 4 erreichen. Wir brauchen nur, wir müssen sozusagen den Übergang von diesen Pilotbetrieben in die Regelbetriebe finden, eine gewisse Industrialisierung, die auch dann mit den Fahrzeugen einhergehen muss, um sozusagen die Preisspanne auch oder den Preisdruck senken zu können. Aber viele positive Effekte werden wir dann mit Level 4 schon abrufen können. Da brauchen wir gar nicht Level 5 für.
Nico, ich möchte es nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Ich glaube, dass über 90% der täglichen Fahrten durch jetzige Automatisierungstechnik schon erreichbar ist, beziehungsweise in so einer Art Schlagdistanz. Wir sind kurz davor. Und wir müssen nicht uns versteigern in dieses, es geht immer und überall und ich kann ins Auto steigen und sage dem Auto, fahre mich nach Peking. Das wird noch länger dauern. Aber die Fahrten des täglichen Bedarfs von zu Hause zum Supermarkt, zum Arzt, zur nächsten Bushaltestelle, zur U-Bahn, das ist sehr nah. Und ich glaube, das können wir sehr schnell erreichen. Da sehe ich auch den Zeitraum von 2, 3, 4 Jahren und dann sind wir da.
Wunderbar, dann würde ich sagen, wir sprechen uns in 2, 3 Jahren nochmal und gucken, was wir erreicht haben in dem Bereich. Ich würde mich sehr freuen, wenn dieses Thema weiterhin so prominent auch von euch vertreten wird und die Kommunen, Unternehmen und BürgerInnen dem auch weiterhin offen bleiben und wir vielleicht die technologische Entwicklung mit unserem Mindset noch ein bisschen weiter vorantreiben. Herzlichen Dank an Markus Zwick und Nikolai Harnisch, dass ihr euer Wissen mit uns geteilt habt. Dankeschön. Mein besonderer Dank gilt natürlich auch Ihnen, liebe ZuhörerInnen. Weitere Informationen zum Thema autonomes Fahren und Trends der Zukunft finden Sie natürlich auf unserer Website. Den Link dazu packen wir direkt in die Shownotes. Vergessen Sie bitte nicht, unseren Podcast bei Spotify zu abonnieren und eine Bewertung zu hinterlassen, wenn Ihnen die heutige Episode gefallen hat. Bleiben Sie neugierig und engagiert. Ich bin Tanja Jovanovic und das war Fokus Zukunft, ein Format des Podcasts Innovation Leben von Bayern Innovativ.